Dieser Podcast wird präsentiert von
Krieghoff,
Okasandu Jagdsafaris,
Familie Scheiring,
Autohaus Becker Thiemann,
Will und Apel.
Gut, das ist wie die Bergjagd in Tirol, wo man denn, wir haben jetzt, dieses Jahr durfte ich meinen Lebens, ich habe schon trophäenmäßig einen besseren erlegt, aber einen kapitalen Gamsburg im Pitstyle erlegt mit 109 Punkten, ist für da absoluter Rekord im Urgesteingebirge. Wir haben ihn 6 Jahre gekannt, versucht zu jagen und dieses Jahr hat dann wirklich geklappt nach einem anstrengenden Aufstieg, ein sehr weiter Schuss. Und wenn man dann nach 6 Jahren die Trophäe, auf die man eigentlich immer spekuliert hat und ihn irgendwann mal erlegen zu dürfen, sind solche Highlights, die sind ja unbeschreiblich.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW-Podcast. Wir sind immer noch in der Eifel, im Hause Lai. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Jochen.
Ja, Max. Schön, dass ihr mal hier seid.
Wir haben ja, ich habe ja eben den Podcast mit deinem Sohn gemacht. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, die Jagdgeschichte, wo du praktisch so ein bisschen hinterhergeblieben bist bei der Doublette, bei den Steinböcken. Da ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, wenn man da nochmal einhaken kann. Wie fühlt man sich da so als Vater, wenn man das sieht?
Ja, es war natürlich ein super Erlebnis, weil ich war am Ende. Ich habe es nicht mehr geschafft und habe ich gedacht, sind wir so weit aufgestiegen, jetzt hier leer nach Hause gehen, schick mal lieber den jungen, dynamischen Jäger los. Vielleicht können wir noch einen Steinbock erlegen. Und dann habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass das klappt, weil die waren 1,4 Kilometer weg. Und habe eigentlich gedacht, ja, lass sie mal laufen. Ich bleibe mit dem Veranstalter, der liebe Josef. Jeder weiß, wer das ist. Der größte Jagdanbieter überhaupt in Deutschland. Und wir haben uns gemütlich gemacht mit dem Spektiv und haben die Sache dann beobachtet. Und ich habe gesagt, Karl, schieß den Guten da hinten. Und dann kam aber irgendwann nach einer Stunde über Funk der Spruch, Papa, hier sind 2 Kapitale. Was machen wir denn, wenn ich 2 schießen kann? Da habe ich gesagt, okay, schieß. Ja, die andere Geschichte kennt ihr.
Ja.
Und als dann 5 Stunden später die Jungs mit den Steinböcken im Rucksack den Berg wieder hochkamen, waren wir natürlich super happy und habe ich mich sehr für den Karl gefreut, dass er so ein Jagdglück hatte.
Das glaube ich. Er war ja auch eben die ganze Zeit am Lächeln. Ich glaube, das ist
genau.
Ist
das noch war schon ein Lebenserlebnis. Wird er in seinem Leben wahrscheinlich nicht mehr erleben.
Wir hatten eben gesagt, ich soll dich nicht fragen, was dein Lieblingsjagderlebnis war, weil da glaube ich sehr, sehr viele sind. Du hast wahrscheinlich ein sehr erfülltes Jägerleben gehabt. Aber wenn du vielleicht mal einmal darüber nachdenken müsstest, was für dich so das Besonderste war, oder du kannst dir aussuchen, oder wir gehen einmal darauf ein, auf das Revier in der Eifel. Womit wollen wir anfangen?
Wir können ja ganz früh anfangen. Also ich habe so mit 6 Jahren meine erste Rehgeiß geschossen. Wir hatten 40 Jahre ein Revier in Tirol. Und als wir die dann nach 45 Jahren nicht mehr verlängert haben, weil die Forstbehörden uns so viel Ärger gemacht haben, habe ich gedacht, wir jagen weiter in den Bergen. Und das geht jetzt eben über Kirgisien, Kasachstan, Tadschikistan und alle Bergjagden, Tirol, Schweiz, weiter. Und da hat er eben tolle Erlebnisse mit mir auch erleben dürfen schon.
Okay. Erzähl einfach mal, fang an, was haben wir noch?
Was haben wir noch? Wir können anfangen, ja, weil Karl hat ja schon ein bisschen erzählt, bei mir ging das auch sehr früh los durch unsere tollen Reviere. Habe ich natürlich mit 3 verschiedenen Berufsjägern die Berge perfekt kennenlernen durften, Gams ansprechen, Steinwild ansprechen und habe natürlich auch schon sehr viele Steinböcke erlegen dürfen in 6 verschiedenen Ländern in unseren europäischen Bergen.
Ja.
Und ich könnte jetzt immer weiter Steinbock-Geschichten erzählen.
Aber sonst machen wir einfach mal Steinbock in Österreich, Steinbock in der Schweiz. Ich denke, das sind ja wahrscheinlich auch so viele, viele Jagdträume von sehr vielen.
Ich würde sagen, wir gehen eine Stufe weiter, wir gehen in die Schafswelt.
Okay.
Mein erstes Marco Polo Schaf,
sehr gerne,
was ich erlegen durfte In Tadschikistan war ich mit einem guten Freund unterwegs und unser damaliger Berufsjäger hat mich begleitet und wir hatten 6 Tage Anreise, bis wir dann mit 27 Reifen wechseln, mit Bestechungen von Bestechungsgeldern das Ziel erreicht und haben dann versucht, an der chinesischen Grenze Tadschikistan ein kapitales 60 Inch Schaf zu erlegen. Und das war sehr schwierig, weil wir waren um die 5000 Meter hoch. Und mein Freund, mein Begleiter, unser Berufsjäger, bekam die Höhenkrankheit, konnte mich nicht mehr begleiten. Und am ersten Tag haben wir auch dann Schafe gesehen, wieder gesehen, aber alle zu jung. Und am zweiten Tag musste ich dann alleine gehen, weil ich persönlich hatte eine furchtbare Speiseröhrenätzung und wir haben gedacht, das überlebe ich gar nicht mehr hier länger, weil ich gedacht habe, das wäre ein Herzproblem. Aber mein Freund, der mitgereist ist, hatte ein Herzproblem und er hatte seinen Herzspezialisten dabei und sagt, Jochen, nimm mal hier die Tablette, du kannst morgen wieder jagen. Das war wirklich nur eine Verätzung der Speiseröhre. Wir sind dann los, war wirklich so, ich war wieder topfit am nächsten Tag. Und dann haben wir durch Glück der Natur, durch ein Gewitter, was uns ermöglicht hat, einen Grad weiter zu gehen, während eines Gewitters, eines Schneefalls, fielen innerhalb von kurzer Zeit 10 cm Schnee und eine Schneewand kam auf uns zu, sind wir von 600 Meter damals auf 400 Meter rangekommen. Die Technik gab das nicht weiter her, als 400 Meter zu schießen. Und nach 2-3 Stunden, ich konnte immer nur 10, 15 Meter gehen, wegen der Luft, haben wir das Ziel erreicht und ich konnte dann auf 400 Meter meinen Traum erfüllen und eben dieses super Marco Polo erlegen. Mein eigenes, weil viele wissen, dass 50-60% der Marco Polos gar nicht vom Erleger erlegt werden, sondern die geben einen Schuss ab und der Jäger kommt Stunden, Tage später mit einem Erlegten wieder und ist leider nicht vom Erleger erlegt. Aber wir standen an unserem Schaf und haben dieses Schaf erlegt, aber könnte man ausführen immer weiter, aber das war mit Sicherheit vor 30 Jahren mein absolutes Wahnsinnserlebnis. Und
was denkst du, war das Reizvollste an der ganzen Jagd?
Die körperliche Schwäche, dass der Mensch einfach nur Glück haben muss, Zufälle, hier die Wetterfront, sonst wäre die Jagd nicht möglich gewesen, weil offenes Gelände, Fluchtdistanz 1 Kilometer und unfassbar anstrengend, abgesehen von dass man nicht mehr kann. Einfach die Überwindung, immer wieder weitergehen. Die Jungs haben 2 Stunden oben gewartet, bis ich da angekrochen kam. Und einfach dann am Schluss noch Jagderfolg zu haben, ist natürlich mit nichts zu toppen.
Also wir haben das ja eben auch so ein bisschen erörtert mit dem Karl, dass worauf es ankommt. Aber vielleicht kannst du ja auch einfach mal erklären, wie man sich da fühlt und was der Körper da macht, wenn man so hoch ist.
Der Körper ist fertig, du denkst, das geht einfach nicht, du schaffst es nicht und die Chance ist eigentlich minimal, dass es überhaupt klappen kann. Die Widder haben alle, wie wir oben, obwohl Schnee, obwohl wir in voller Deckung nur die Augen über die Kante geschoben haben und schon standen alle wieder oben. 6 waren es und dann wollte ich den rechten erlegen und dann sagt er ja auf, weiß ich nicht, Englisch, ich weiß nicht, stop, wait, there's a bigger is coming on the right side. Und dann kam ein Monster wieder noch hinten über das Grat hoch, take this one. Und dann kam dieser Bega wieder da noch über die Kante und den konnten wir dann erlegen. Und das war Glück in unbeschreiblicher Form.
Also sagst du wirklich, das war das Jagderlebnis?
Das war der Anfang von vielen folgenden Erlebnissen in der Bergwelt, weil du einfach hilflos bist. Wenn die über den Grat zurückgehen, war die Jagd zu Ende. Die war auch sehr begrenzt. Es war damals ein umstrittener österreichischer Jagdanbieter, der diese Jagden organisierten. Die waren auch nicht immer alle legal. Und wir waren auch in China, nicht in Tadschikistan. Wir mussten auch dann letztendlich flüchten, weil da waren Wachzölle, die wurden bestochen, dass wir da jagen durften. Und Abenteuer pur, mit Gefahr, mit allem, mit Soldaten, in einem Bunker geschlafen, von wegen Zelt. Also mehr Abenteuer und Problematik kann man nicht haben, aber es war halt unbeschreiblich.
Also wie du gerade schon sagtest, ich glaube auch heutzutage, es war ja jetzt auch von einem halben Jahr, war ja auch wieder was wegen Marco-Lizenzen und wegen Marco Polo-Lizenzen und Jagen in China und über die Grenze und was weiß ich was alles.
Das war damals so.
Ja, ich denke, dass es heute ist ja immer noch ein Thema, es wird wahrscheinlich da strenger geahndet. Aber, ja,
das ist 30 Jahre her, die Welt hat sich verändert.
Ja. Aber ich denke, dass die, gerade was Tadschikistan angeht, wir hatten das gestern mal nachgeguckt, ich glaube Tadschikistan, höchster Berg ist glaube ich 7800 Meter. Ja. Und wenn du sagst, bei 5000 Meter wart ihr da, das ist auf jeden Fall der absolute Tod, wenn man das nicht gewohnt ist.
Du kriegst wir haben auch keine Eingewöhnungszeit, wir waren 2 Tage da.
Okay. Also normalerweise ist das ja auch so, dass du dann nicht erst, weiß ich nicht, bei 3000, dann 4000 Meter schläfst in der Nacht und dann...
Aber es war ja aufgrund der Problematik der chinesischen Mauer. Hier war es die chinesische Zaun mit Strom, wo wir dann rein durften, war es halt zeitlich gebunden. Und er hat auch gesagt, wenn es morgen nicht klappt, müssen wir abreisen.
Okay. Ja, das ist auf jeden Fall Abenteuer pur.
Ja. Es gibt halt so 20, 30, vielleicht 40 Erlebnisse in meinem Leben, wo du sagst, wenn der Schuss daneben geht, dann kannst du dich eigentlich auch erschießen. Weil das muss einfach klappen. Und das sind Erlebnisse, die könnte man jetzt alle einzeln durchgehen, wo es so problematisch ist, wo du sagst, lieber Gott, lass die Kugel da ankommen. Und wenn der jetzt nicht daneben geht, dann geht so eine tolle Reise, so ein irres Erlebnis eben, gehst du halt leer aus. Und toi, 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 hat es bis jetzt immer geklappt, muss ich sagen.
Was gibt es denn sonst noch an Schafen? Also du hast
ich habe in Kirgisien dann ein ähnliches Erlebnis gehabt, aber genau umgekehrt. Da haben wir 14 Tage gekämpft, mit Pferden durch alle Berge Kirgisiens geritten. Das war dieses Tier in Changagali. Und da war es eben anders, immer geritten und gesucht und Schafe, 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 aber keine Widder. Da waren wir auch vielleicht 2-3 Wochen zu früh, weil auch kein Schnee war, waren die ganz oben auf den Gipfeln und mit viel, viel Glück haben wir dann wirklich 3 Widder entdeckt und haben die dann über fast den ganzen Tag angegangen und haben dann auch da Erfolg gehabt und ein ähnliches Erlebnis, nicht so spektakulär, gefährlich, also körperlich am Rande, weil wir da reiten konnten und das eine war eben nur zu Fuß. Und ich war jetzt vor 2 Jahren nochmal auf ein Rekordschaf, glaube ich unter den Top 4 der Schafe in Kirgisien. Und da hat der Josef mich begleitet und auch ein unglaubliches Erlebnis im Schnee oben.
Auch in Tianjin, oder?
Ja.
Okay.
Und auch so ein Tianjin-Gali. Und das war dann eben nochmal viel besser wie das Erlebnisschaf vor 20 Jahren. Und auch eine unbeschreibliche Jagd mit den Pferden. Ein Pferd sogar tödlich abgestürzt. Und am nächsten Tag waren schon die Wölfe und die Geier am Pferd. Und du reitest wieder vorbei und denkst, mein lieber Mann, ist das hier eine Natur, eine Wildnis. Unfassbar, 7 Stunden geritten, wieder nicht gefunden. Wieder in der Nacht 10 Stunden zurückgeritten. Am nächsten Morgen 2 Stunden geschlafen. Wieder 10 Stunden geritten und wir haben es gefunden, weil wir es in den Abendstunden am Vortag gesehen haben, wo er war, in dem schwierigen Gelände, und haben auch diesen wieder erlegen können. Unbeschreiblich. Glücksgefühle kann man nicht beschreiben.
Vielleicht erklärst du mal für die Zuschauer und Zuhörer, was der Unterschied ist vom Tianjin zum Marco Polo, woran man das erkennt.
Es ist nur das Gebiet. Das eine lebt eben Tadschikistan, das andere in Kirgisien. Da ein örtlicher Unterschied ist wie der ungarische Rekordbock zum Eifler Rekordbock. Die sind halt einfach länger und stärker in Tadschikistan. Aber hier war es eben auch ein 60-Inch-Schaf und das ist so wie dann in der Eifel der 500-Gramm-Bock und in Marco Polo mit 700 Gramm, ne? Aber der war eben genauso gut wie ein Marco Polo Schaf und dementsprechend natürlich auch, es geht hier nicht um Zentimeter, aber es war halt ein uralter Widder und eine tolle Erntetrophäe. Und das macht dann einfach aus, dass das Stück auch noch alt und reif ist.
Ich glaube, wir haben ja eben im Vorhinein auch uns auch viel unterhalten. Was bei deiner Erzählung, glaube ich, auch immer sehr, sehr wichtig war, ist, das Ganze nicht im Gatter zu machen, sondern tatsächlich in Natur zu erleben. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den wir erörtern könnten, warum dir das wichtig ist und warum du sagst, das ist Jagd und das andere ist für dich nicht das Richtige.
Gut, im Gatter jagen, Trophäen jagen ist No-Go. Das sind für mich Zootiere. Und einfach indiskutabel, außer vielleicht der schnelle Frischling, der, würde ich sagen, der ist sportlich, da kann man nicht immer von Jagd reden, aber es sind halt auch tolle Schusserlebnisse und auch gesellige Jagd. Wie die Engländer sagen, a good shooting party, ist das eine gute Shooting Party auf Wildschweine, auf kleine Frischlinge, finde ich das völlig legitim, aber auch der Keiler im Gatter hat nicht die Bedeutung wie ein wilder Eifelkeiler, den man vielleicht 2, 3, wenige haben auch 4, 5 reife, dicke Keiler in der freien Wildbahn in der Eifel erlegt, aber zählen für mich nur die in der freien Wildbahn, die eben selten sind und einmal oder 5-mal das Glück zu haben, solche erlegen zu können. Wir hatten das Glück hier in der Mosel, in den Moselhängen gibt es noch so reife alte Keiler. Wir haben auch hier bei uns in der Eifel schon einen in 30 Jahren geschossen. Aber mehr geht nicht, weil leider, wie ihr wisst, werden die ja alle als Überläufer oder junge Keiler an den Kehrungen erlegt. Und insofern ist das dann auch eine ganz besondere Bedeutung, sowas zu erlegen.
Aber das heißt, dass dir geht es auch gerade jetzt bei den Jagden auf in Asien, da geht es dir wirklich auch darum, um das Naturerlebnis da zu haben und dass das Tier auch eine Chance hat.
Absolut. Das ist wie die Bergjagd in Tirol, wo man denn, wir haben jetzt, dieses Jahr durfte ich ich habe schon trophäenmäßig einen besseren erlegt, aber einen kapitalen Gamsborg im Pitstyle erlegt mit 109 Punkten, ist für da absoluter Rekord im Urgesteingebirge. Wir haben ihn 6 Jahre gekannt, versucht zu jagen. Und dieses Jahr hat dann wirklich geklappt, nach einem anstrengenden Aufstieg, ein sehr weiter Schuss. Und wenn man dann nach 6 Jahren die Trophäe, auf die man eigentlich immer spekuliert hat und ihn irgendwann mal erlegen zu dürfen, sind solche Highlights, die sind ja unbeschreiblich.
Ich meine, ihr seid ja hier in der Eifel, ihr habt ja auch Rotwild. Deswegen denke ich auch, dass für dich wahrscheinlich die Hirschjagd was Besonderes ist. Hat sich auch eben herausgestellt, dass ihr relativ oft nach Argentinien fahrt. Aber was ist für dich so der Lebenshirsch, den du bis jetzt geschossen hast und vielleicht auch die Geschichte dahinter?
Den konnte ich tatsächlich dieses Jahr in Weißrussland erlegen, auch wieder mit meinem Freund Josef. Der hat eine sehr, sehr illustre Runde zusammengestellt. Da waren 2 wahnsinnig nette Österreicher, Tiroler dabei, ein Freund aus der Eifel und ein Luxemburger Freund war mit und wir haben allein bin ich mitgefahren aus Geselligkeit, weil ich sage, mit den Jungs fahre ich überall auf der Welt hin und konnte dann wirklich tatsächlich meinen Lebenshirsch mit 14,1 Kilo Geweihgewicht erlegen. Jeder weiß, das ist nicht so leicht, den in Ungarn oder Serbien oder auch Bulgarien auf Anhieb erlegen zu können. Diesmal hat es geklappt und es war ein Wahnsinnserlebnis, aber natürlich nicht anstrengend. Mit List und Tücke, der Jäger hat die ganze Nacht den Hirsch verhört und hat gewusst, wo er hinzieht und wo er sein könnte. Und wir haben ihn dann am Morgen, der lag an der Straße und schlief im Schlafsack und sagt, da hinten schreit er. Und wir sind ihn dann angegangen und haben ihn vom Hirschstock erlegen können. Unglaublich. Die Arbeit, die Bestätigung, diesen tollen Reifenhirsch erlegen zu können, haben aber dann auch im Pitztal nach einem 6-stündigen Aufstieg auch einen vermeintlich für da starken 5-Kilo-Hirsch mit 13, 14 der Kopf erlegen können. Der ist natürlich von der jagdlichen Dynamik und natürlich weit über dem weißrussischen vom Erlebnis wiederum. Also man kann beides nicht vergleichen. Einmal ein Lebenshirsch, wo er sagt, das ist er. Von der Trophäe einfach diese Stangen mit 33er Rosen und einfach diese Masse auch mal erlegen zu dürfen. Ein Höhepunkt der Trophäe. Aber das Erlebnis in den Bergen toppt natürlich weitaus die Trophäe wiederum.
Erklär nochmal bitte die Faszination an Argentinien zur Hirschjagd da.
Ja, Argentinien war ich ja jetzt schon, ich glaube, 11 Mal bei der Verwandtschaft von meinem sehr geschätzten Freund Max Meyer-Mellenhoff, der für mich der beste Jäger der Welt ist. Und der hat uns damals dahin vermittelt. Und Karl war das erste Mal mit 8 Jahren da schon mit, hat sich aber mehr auf die Vogeljagd konzentriert. Und seitdem können wir dieses tolle Revier bejagen, wenn wir Zeit und Muße hatten, waren wir da. Und die Argentinien ist halt die Kombination zwischen Berg und Bergjagd. Den ganzen Tag schreien die Hirsche im Berg und hier ist die Kombination zwischen Pitztal und Weißrussland. Hier schießt du tatsächlich im Berg Hirsche. Karl konnte ja auch so einen Wahnsinns-Achter mit über 10 Kilo erlegen. Und ich habe da auch meinen wieder Lebenshirsch. Aber er hatte halt 11 Kilo und auch eine Achter- und eine Zehnerstange. Und da war auch, wurde ich geführt von Max und seinem Sohn Maxito. Und ein unbeschreibliches Erlebnis auch da. Weil die Kombination zwischen Bergjagd, offenes Gelände, den ganzen Tag verhören, angehen und dann irgendwann den Hirsch erlegen, unbeschreiblich war. Und halt die Urigkeit einer Achterstange in der Gewichtsklasse gibt es eben meines Erachtens nirgendwo anders auf der Welt wie in Argentinien.
Ich bin da ehrlich, ich habe das ja eben schon gesagt. Für mich ist Argentinien immer so die Flugwildjagd gewesen. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass da dass das mit den Hirschen da auch interessant ist. Ich hatte es, glaube ich, auf der Messe mal gesehen, aber deswegen finde ich das ganz interessant, wenn du davon erzählst. Und ich finde das auch was anderes.
Wir haben das dann auch einmal kombiniert. Wir sind dann von der Hirschjagd in die Taubenregion geflogen. Ist nur 1 Stunde Flug und da konnten wir dann auch sehr, sehr viele Tauben erlegen. Das ist auch ein unbeschreibliches Erlebnis, aber ist einfach sehr, sehr viel. Und mit Jagd können wir uns streiten. Also wer schießen lernen will, muss da einmal hinfahren. Der kann am Schluss Flugwild erlegen. Auch gut, weil die Tauben sind weit hoch, schnell und klein. Und du kannst eben bis mittags auch 2000 Tauben erlegen.
Okay, das ist auf jeden Fall gut.
Das sind natürlich fürchterliche Zahlen, aber es sind so viele da. Die Leute freuen sich, wenn sie erlegt werden und sie fressen halt die Ernte auf. Und ja, man fühlt sich so ein bisschen als Retter der Ernte.
Hört sich auf jeden Fall gut an. Erzähl mir doch mal, was gibt es noch, was du noch vorhast? Was planst du noch? Was wäre noch was Besonderes für dich?
Also ich sage ja, es gibt 55 Schafe. Ich habe, glaube ich, jetzt erst 4, 5 erlegt. Und jetzt ist eigentlich, bin ich ja in der Firma zurückgetreten. Und jetzt geht es einfach nur noch um die Fleißigkeit meines Sohnes, der die Firma ja mit seinen Vettern und meiner Tochter übernimmt, dass sie viel Geld verdienen und dass wir weiter Schafe jagen können. Das ist natürlich sehr exklusiv. Wie ihr wisst, sind die leider sehr, sehr, sehr teuer geworden. Und das Dallschaf in Alaska ist natürlich auch eine atemberaubende Geschichte, wie ich das erlegen konnte. Können wir jetzt nicht alles ausführen, aber ein Dallschaf gehört da auf jeden Fall zu. Ein Stone Sheep oder ja, Usbekistan, überall gibt's Markhore und die Welt ist zu groß. Vielleicht war ich nicht fleißig genug, wahrscheinlich, und jetzt mit 65 zu alt, alle noch zu erlegen.
Aber auf das Dallschaf kannst du bitte gerne noch erzählen, weil ich glaube, das ist für mich ist es was Besonderes.
Also das Dallschaf habe ich mit meinem Vater damals bejagen dürfen. Da haben wir die Schneeziege und das Dallschaf damals gebucht. Elche waren möglich. Es waren in den Wrangell Mountains. In Wrangell Mountains, Alaska, und ein Freund war noch mit und wir haben uns dann getrennt, wir haben ein Basic Camp und dann ging jeder seine Wege und wir sind dann ja erst auf das Dallschaf gegangen und hatten ein Schaf, das konnte man sogar auf 3 Kilometer mit dem Spektiv vom Basic Camp sehen. Ein Rekordwidder damals, auch mit 40 Inch, war damals mal kurzzeitig das dritte der beste alaskanische Schaf. Wurden natürlich wahrscheinlich mittlerweile viel bessere oder noch mehr erlegt. Und das war in dieser Jagdsaison 14 Mal vorbeigeschossen worden von Amerikanern, die natürlich immer weiter Salben in den Berg schießen, egal welche Entfernung. Und mit viel, viel Glück hat es überlebt. Wir konnten es nicht erlegen. Und dann sind wir halt auf dieses Schaf gegangen und sagen, nur dieses will ich haben. Und wir sind dann ausgeflogen worden, 2-3 Kilometer weg von der Stelle, wo es stand. Mussten dieses Schaf dann einen Tag lang angehen, aber von hinten, also über mehrere Bergkämme, um an die Stelle zu kommen. Und damals hatte ich den Bob dabei, der war 22, ich war 35. Und dann kam der Passage, wo er sagt, wenn wir da rüberkommen, über den Grat, über diesen Schafspass, dahinter liegt der. Da wird, hundertprozentig liegen diese drei Widder und der Dicke ist dabei. Da habe ich gesagt, okay, wir müssen, es geht ja, hat ja keinen, wir müssen durch. Und dann stand ich rückwärts an der Wand plötzlich, wo es 300 Meter senkrecht runterging. Die Trittfläche war vielleicht eine Schuhbreite. Und dann hat er mich genommen in den Arm und hat gesagt, Junge, guck nicht nach unten, guck in den Himmel, ich halte dich. Und Schrittchen für Schrittchen mussten wir ungefähr 20 Meter, 200 Meter die Wand durchgehen und dann fiel mein Bucknerhandschuh plötzlich, der dich angekettet hatte, runter. Und ich habe mal einen kleinen Blick nach unten und sehe den so runtersegeln. Werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Da wurden meine Knie so weich, dass ich gedacht habe, das war's. Und dann hat der Bob nur noch gesagt, wenn ich jetzt runterfliege, aber sich meine Sauer 80 holen dürfte, dann war ganz Ende. Ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie sind wir darüber gekommen. Ich weiß heute nicht mehr. Das war wie ein Trauma, diese Situation. Ich weiß nicht, wie ich die letzten 10 Meter noch geschafft habe, aber er hat mich gehalten und ich werde nur noch Schrittchen für Schrittchen. Und plötzlich sagt, okay, we get him. Okay, und dann sind wir noch 300-400 Meter weiter gepirscht, über den Grat und wie verrückt, auf 200 Meter lagen die drei Widder unter uns im Lager.
So wie versprochen.
Wie versprochen, tatsächlich. Ja. Hätte ich nie gedacht. Ja, und dann konnten wir diesen Widder, nachdem der aus dem Lager dann hoch wurde, die gucken zum Glück, wir kamen von oben, die sehen ja genauso gut, sind genauso scheu wie alle Schafe dieser Erde und die guckten nach unten, wir kamen von oben, das war unser Riesenglück. Sie sichern absolut nicht nach oben, wir konnten uns fertig machen. Der Widder stand auf, wir konnten den erlegen und der war so unbeschreiblich. Der Bob hatte selber nicht dran geglaubt, dass wir ihn kriegen können. Und dann hat wir dieses Wahnsinnsschaf erlegt, sind dann, ich weiß gar nicht mehr wie lange, 7-8 Stunden abgestiegen zum Camp, weil da oben konnte uns keiner mehr helfen. Ich hatte den Widder im Rucksack mit 20 Kilo und er hatte 40 Kilo Fleisch, weil ist ja Bedingung in Amerika, Fleisch zu bergen. Und der ist mir mit den 40 Kilo trotzdem weggelaufen. Ich sah aber ganz weit, das Camp hat die Richtung drauf und habe dann Bob, ehrlich gesagt, nach einer Stunde nie mehr gesehen. Krass. Er war weg. Und aber irgendwie kurz bevor es dunkel wurde, habe ich dann auch das Camp erreicht. Ich weiß auch heute nicht mehr wie, aber völlig am Ende und unbeschreiblich.
Man merkt auf jeden Fall, dass du viel, viel in deinem Jägerleben erlebt hast. Aber ich denke, dass man da auf jeden Fall noch was machen kann. Du hast eben gesagt, wie viele Schafe es gibt. Ich denke, da gibt es noch ein oder zwei, die auf jeden Fall noch für dich interessant sein könnten.
Der Josef hat mir da schon was geschickt wieder.
Das hört sich doch super an. Ich habe ja eben schon zu deinem Sohn gesagt, wenn ihr in Dortmund auf der Messe seid, würde ich euch gerne zu uns auf den Stand einladen. Je nachdem, wann der Podcast jetzt rauskommt, müsste es auch gar nicht mehr so weit hin sein. Und dass die Leute, die dann noch Fragen an dich haben, dass man da dich noch mal ein bisschen löchern kann.
Ich kann tagelang erzählen. Gerne.
Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir das machen konnten und auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank für die Einladung, dass wir das hier bei dir vor Ort machen durften.
Sehr, sehr gerne, Max. War sehr nett mit euch. Ihr seid, glaube ich, eine gute Truppe hier. Und ich freue mich jetzt noch ein Bierchen mit dir zu trinken.
Vielen, vielen Dank.